Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Willi. Alles Gute, 80-jähriger Geburtstagskind. Es ist mir eine Ehre, heute vor dir stehen zu dürfen und ein paar Worte zur Anatomie und Plastination zu erwähnen. Und ich glaube, in der Reihe dieser illustren Redner, die bis jetzt präsent waren, bin ich der Einzige, der nicht ein Student war, der nicht ein Demonstrator war, der nicht ein Assistent war. Aber nichtsdestotrotz verbindet uns eine freundschaftliche Beziehung. Und über die letzten 10 Jahre haben wir uns so oft getroffen wie nur möglich. Das bezeugt noch einmal die Worte des Kollegen Sinzinger: Du bist ein Demokrat gewesen, bist es heute noch und wirst es auch sein. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie wir zur Plastination und Anatomie und zu Willi Firbas kommen. Nun, um ein bisschen die Hintergründe zu durchleuchten, beginne ich ein bisschen weiter weg in den 90er Jahren, denn meine anatomische Karriere begann in Heidelberg, im Neuenheimer Feld, dort im Gebäude 307. Ich war damals Assistent und ich muss auch ehrlich sagen, wie bei vielen anderen Kollegen, ich wollte als Student nicht unbedingt Anatom werden. Ich habe meine Karriere de facto als Orthopäde und Traumachirurg begonnen und da war ich in Heidelberg und es hieß, die Anatomie hat Stellen und die hätten Interesse an gute Personen, die gut sezieren können. So bin ich damals zur Anatomie gekommen. Da habe ich auch ein gutes Assistentengehalt gekriegt und dann bin ich dort geblieben. So durfte ich in den 90er Jahren 5 Jahre in Heidelberg verbringen. Und in Heidelberg habe ich jemanden kennengelernt, der eigentlich dann meine Karriere geprägt hat, überhaupt den Anfang meiner Karriere. Es handelt sich um den Gunther von Hagens. Eine kontroverse Persönlichkeit, einige mögen ihn, einige hassen ihn, aber das Leben ist immer so, wenn man einiges bewirken will. Nun durfte ich 5 Jahre dort verbringen in Heidelberg und habe, wie alle anderen, erst begonnen zu lernen, was ist das überhaupt, was ist die Plastination. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, was Plastination ist. Zwar wusste ich, was Anatomie ist und ich habe mir einiges dann auch noch wieder anschauen müssen, aber über die Plastination hatte ich keine Ahnung. Und den Gunther habe ich nur so zufälligerweise damals kennengelernt. Nun, er ist der Erfinder der Methode der Plastination und hat sein Wirken dort im 307er Haus im Neuenheimer Feld gehabt. Denn die Plastination ist eine, wenn wir es so grob wollen, eine Konservierungsmethode. Und er ist der Erste, der in den letzten 30 Jahren eine neuartige Konservierungsmethode konzipiert hat, sie dann auch patentieren hat lassen, aber er hat sie auch bekannt gemacht. Denn es gibt viele Sachen, die man so entdeckt, aber keiner weiß etwas davon. Aber ich glaube, jeder kennt die Plastination beziehungsweise eine Seite der Plastination. Denn die Plastination ist wie eine Münze, hat 2 Seiten. Die meisten von uns kennen nur Kopf, den Gunther von Hagens, die Ausstellungen, die Kontroversen darüber. Aber es gibt auch eine zweite Seite, die etwas unbekanntere Seite, das ist die wissenschaftliche Plastination. Also was man alles mit der Plastination auch machen kann, sie hat sowohl didaktisch als auch wissenschaftlich einen Nutzen. Na gut, da war ich mal in Heidelberg, eine schöne Stadt, wesentlich kleiner als Wien, hat eine schöne Burg, hat auch eine schöne Plastination gehabt. Aber irgendwann hat man sich gesagt, nun, es reicht. Man sollte mal was anderes machen oder sich ein Labor suchen. Und so habe ich gedacht, ich muss mich bewerben und ich muss mal schauen, wo ich eine Stelle finde. Ich weiß nicht, ob Sie sich an 1996 erinnern, wie an der Wranitzky 5-Regierung, an die Frau Elfriede Blaumsteiner oder wie gewöhnlich an Eska Rapid, aber vielleicht nur noch an Dolly. Ja. Das sind prägnante Ereignisse gewesen, vielleicht in dem Jahr für Sie vielleicht unbedeutend, aber für mich war 1996 ein sehr bedeutendes Jahr, denn ich bin aus Heidelberg dann nach Wien gezogen, um an der, am Institut für Anatomie, am Lehrstuhl der Anatomie 2 beim Professor Meyer meinen Dienst anzutreten. Jetzt war ich im Heidelberger im vierten Stock, in Wien zwar nur im dritten Stock daheim, aber ich war immerhin auf der Anatomie und meine Aufgabe war eigentlich die, das bestehende Plastinationslabor in Wien auf Vordermann zu bringen. Denn der Wunsch des damaligen Lehrstuhlinhabers, der Professor Meyer, war, dass wir die Plastination betreiben. Man muss ein bisschen wissen, die Wiener Plastination oder das Plastinationslabor am Anatomischen Institut in Wien war das zweite Labor außerhalb Heidelberg weltweit. Wurde 1982 gegründet, damals unter Professor Lischka. Aber in den 90er Jahren dümpelte es ein bisschen vor sich hin und der Wunsch der damaligen Institutsführung, und da kommt schon der Willi ins Spiel, war dieses Plastinationslabor wieder auf den neuesten Stand zu bringen, um dann die Techniken oder alle Techniken in einem Labor zu haben. Ich war kurz 1995 noch in Wien zu einem Gastvortrag. Da durfte ich auch meinen zukünftigen Institutschef kennen, den Professor Firbas. Dann bin ich schön in seinem Zimmer mit dem Professor Meyer gegangen. Da habe ich aber auch einen netten Herrn gefunden, ein ehrenwerter Chef, der demokratisch war, hat gefragt, was wollen Sie hier machen in Wien? Was stellen Sie sich vor? Nun habe ich mir gedacht, was soll ich ihm sagen? Ich will Plastination betreiben, aber nicht so, wie es damals war, sondern wir möchten ein weltweit Spitzenlabor für Plastination haben. Nicht um Ausstellungen zu betreiben, denn 1996 gab es auch keine Ausstellungen. Erst Ende der 90er Jahre kamen die ersten Plastinationsausstellungen in Japan vor. Aber 1996 wollten wir ein Labor haben, der Spitzenreiter sein sollte, eben auch wissenschaftlich und didaktisch diese Methode zu betreiben. Nun haben wir es dann angegangen und zu damaliger Zeit war das Institut so großzügig, um eine halbe Million Schilling in dieses Labor zu investieren. Vielleicht heute in Euro ist es nicht sehr viel, aber damals mein Anfangsgehalt war nur 18.000 Schilling. Eine halbe Million Schilling zur Verfügung zu haben, war schon eine Summe. Da war ich nun mal froh, wir können investieren. Und so haben wir ein Labor im dritten Stock der Anatomie erschaffen, welches alle gängigen Techniken bedienen konnte. Und nach haben wir alles Mögliche an Präparate erzeugt, sowohl für die Didaktik, aber auch dann für die Wissenschaft. Und wie Sie hier sehen, haben wir damals in den 90er Jahre, Ende der 90er Jahre, auch Ganzkörperpräparate gemacht. Vielleicht ist es heute, ja, man sagt, okay, es gibt genug davon. Aber damals in den 90er Jahren gab es nur die Heidelberger Ganzkörperpräparate. Wir haben in Wien das zusammengebracht und haben dann auch Ganzkörperpräparate beziehungsweise Organe und Teile des Körpers mit der Technik der Silikonisierung erschaffen. Diese Präparate, die Silikonpräparate, wie wir sie so intern nennen, die sind geeignet und ideal für die Lehre. Wenn man ein solches Präparat hat, kann man leicht den Studierenden oder den jeweiligen Schülern einiges demonstrieren, ohne jedwelche Belastung, sowohl kein Formalin oder andere Fixierungsmittel. Spezielle Techniken können angewandt und man kann eben mit dieser Technik dann wundervolle Präparate erschaffen. Neben der Silikontechnik, weil vielleicht kennen die meisten die Silikontechnik eben, weil sie sehr häufig in Ausstellungen benutzt wird. In den Ausstellungen werden wir meistens so 3D-Präparate finden, weil die Leute sie leichter identifizieren können. Aber neben diesen Silikonpräparate haben wir dann auch Dünnschnittpräparate gemacht. Und da ist in erster Linie die E12-Technik, die Epoxy-Technik zu erwähnen. Wo waren die Nutzen oder wozu überhaupt diese Technik? Das ist die Technik, die uns ermöglicht, das Bindegewebe durchsichtig zu machen. Ja, jetzt die Frage, wozu müssen wir das machen? Es dient meistens der Forschung. Ja. Wir haben diese Technik und die Technik, die E12-Technik, ist die am häufigsten benutzte plastinatorische Technik, anhand derer man wissenschaftliche Fragestellungen bearbeiten kann. Denn man muss es schon sagen, wir haben ein Präparat, wir haben ein Körperteil, den wir einfrieren, dann schneiden, entwässern, imprägnieren mit Epoxyharz, ähnlich wie in der Mikroskopie. Das Brechungsindex ist ideal und so können wir im Bindegewebe Untersuchungen machen. Der Vorteil ist, durch diese Technik verändern wir die Lagebeziehung der jeweiligen Strukturen nicht. Und Sie sehen hier ein schönes Beispiel eines Präparats, ein Querschnitt im Kniegelenk. Hier sind die Kondylen des Femurs und dann eben ein Meniskus. Und wenn wir uns das in einer Vergrößerung anschauen, dann sehen wir dieses Netzwerk an Kapillare, die am Basis der Meniskus vorhanden sind und diesen Meniskus von außen vaskularisieren. Innen drinnen gibt es nichts, also es gibt keine Gefäße. Solche Sachen kann man schön den Studierenden zeigen, damit sie verstehen, warum eine meniskale Läsion dann nicht mehr verheilt. Zwar ist das in den Büchern geschrieben, aber das, was man nicht sieht, glaubt man nicht immer. So kann man ihnen schön zeigen, wie das vor sich geht, wie das so ist. Ein weiteres Beispiel hier, ein Querschnitt durch den Karpaltunnel. Hier haben wir Os hamatum, ist Hamulus ossis hamati. Und dann Ligamentum transversum carpi, ein Nervus medianus hier. Das ist ein Bild aus einer Studie. Wir haben mehrere Karpaltunneln dann en bloc erst einmal gehabt, dann in Dünnschnitte geschnitten und die Position des Nervus medianus dann eruiert. Warum? Es gab zu damaliger Zeit eine Fragestellung, wo wäre es sicherer, den Arthroskop einzuführen? So konnten wir leicht an solchen Präparaten, wo die Position, die ursprüngliche Position der einzelnen anatomischen Strukturen nicht verändert wurde, leicht definieren und auch eine Sicherheitszone definieren. Gut, man könnte sagen, man kann es heutzutage im MR machen, aber in den Anfang der 2000er Jahre gab es keine 13 Tesla MRs oder hochauflösende MRs. Damals konnten wir mit solchen Dünnschnitten das dann auch machen. Hier sehen Sie auch ein schönes Bild einer Hypophyse. Es stammt aus einem Frontalschnitt durch die Hypophysialregion. Da hätten wir auch noch schön den Sinus cavernosus rechts und links. Solche Bilder sind nicht nur wissenschaftlich von Wertigkeit, aber auch in der Lehre, damit die Studenten und angehenden Ärzte sich bewusst werden, Anatomie ist nicht nur Theorie, sondern es ist so, wie es in den Büchern beschrieben wird. Nun, eine weitere Technik der Plastination ist dann auch die Polyester-Technik oder P40-Technik. Der Vorteil dieser Methode ist, wir erhalten Schnitte, meistens des Zentralnervensystems, wo die Differenzierung zwischen weißer und grauer Substanz evident ist. Wenn wir uns an den Hirnschnitten im Saal erinnern, beziehungsweise vielleicht an den silikonisierten Hirnschnitte, dort hatten wir diese Differenzierung nicht. So können wir anhand dieser Schnitte leichter eine Capsula interna demonstrieren. Wir können die Vaskularisation an der Schädelbasis demonstrieren oder die Ventrikeln bzw. die Verbindungssysteme. Diese drei Techniken, Silikon, Epoxy, Polyester, sind die drei größten Techniken in der Plastination. Und seltenst in einem Labor zu finden. Sehr wenige Labors weltweit haben alle drei Techniken. Die meisten befassen sich mit dem Silikon, weil das für die Lehre gut ist und für Anfänger ist das die einfachste Methode. Aber wenn man ein solides Plastinationslabor haben möchte, muss man alle drei Techniken haben. Nun haben wir weiter einiges untersucht und dann auch beschrieben. So konnte man 2007 die Methode der 3D-Rekonstruktion anhand von plastinierten Dünnschnitte beschreiben und auch publizieren. Sie sehen hier das Coverbild von damals, beziehungsweise auf der rechten Seite dann eine Rekonstruktion des Sprunggelenks. Nun wäre es nicht so spektakulär, wenn ich nicht erwähnen würde, man kann auch die Faszien rekonstruieren, die Nerven rekonstruieren. Im MR werden Sie Faszien nicht rekonstruieren können. Wozu dienen diese Rekonstruktionen? Wir haben mehrere rekonstruiert, wir haben auch ein gesamtes weibliches Becken rekonstruiert. Diese Rekonstruktionen dienen der Biomechanik, sie dienen als Vormodelle für dann biomechanische Modelle. Denn meistens sind die biomechanischen Modelle, die dann die Biomechaniker benutzen, Nachzeichnungen. Aber unsere Rekonstruktionen sind de facto reell, weil sie stammen vom Präparat und nicht aus der Feder eines Zeichners. Nun kommen wir auch zu Willi. Ich habe zu viel über die Plastination geredet. Wie gesagt, ich bin nach Wien zum Lehrstuhl 2 gekommen. Leider ist der Professor Mayer schon frühzeitig dann in Rente gegangen und ich hatte das Vergnügen, dann einen neuen Chef zu kriegen. Das war der Professor Firbas. Zwar hat er mich nicht so persönlich gekannt am Anfang, aber hat mich in meinem Wirken unterstützt. 2006 oder beziehungsweise schon 2004, Ende 2003 schon wurde ich als Präsident der Internationalen Gesellschaft für Plastination gewählt und 2004 haben wir den Zuschlag erhalten, den nächsten Plastinationskongress in Wien abzuhalten. Der sollte 2006 in Wien stattfinden. Das haben wir organisiert. Ich habe den Willi gebeten, wenn er vielleicht die Präsidentenrolle dieses Kongresses übernehmen würde, würde es für mich eine Ehre sein. Und so haben wir es vorbereitet. Und jetzt erzähle ich Ihnen eine Geschichte bezüglich dieses Kongresses. Diese Geschichte sollte Ihnen aber zeigen den Charakter des Menschen Willi Firbas. Nun, wie gesagt, wir haben diesen Zuschlag gekriegt, wir durften diesen Kongress eben veranstalten, haben alles vorbereitet. Ich hatte damals einen guten Laboranten, Sie sehen ihn oben, den Herr Barek, der war die gute Seele des Plastinationslabors, der hat sich um viele Details gekümmert und alles schien perfekt zu laufen. Wir haben das Jugendstilsaal im neuen Rektorat reservieren lassen. Das war alles schön und gut. Und eine Woche bevor dieser Kongress gestartet wurde, habe ich dem Laboranten gesagt, bitte Herr Barek, gehen Sie mal rüber, schauen Sie sich an, was müssen wir dort vorbereiten, wie sollen wir es dekorieren, welche Blumen sollen wir dort vielleicht noch bringen. Dann ist er am zweiten Tag zu mir gekommen und hat mir gesagt, wir dürfen dort nicht rein. Beweisung der Magnifizenz, die wahrscheinlich frühzeitig erkannt, dass der Sora ein Überläufer wird und zu einer anderen Institution vielleicht irgendwann gehen wird, dann verbieten wir ihm das. Aber 2006 war es kein Spaß für mich, ja, weil wir waren 5 Tage vor dem Kongress und hatten keinen Eröffnungssaal. Dann bin ich sehr schnell zum Willi gelaufen und habe ihm erzählt. Und mit seiner Gelassenheit hat er gesagt, ach, kein Problem. Wenn Sie deppert sind, finden wir eine Lösung. Und so ist er zur FH gegangen, zur Logopädie, denn er war dort lange Zeit tätig. Und dann haben wir im Gebäude gegenüber das Spiegelfestsaal gekriegt. Ähnlich oder fast ident von der Bauweise wie das Jugendstilsaal haben wir im FH-Gebäude dann unseren Festsaal gehabt. Und so konnten wir eben unseren Kongress abhalten. Nun, das sollte ein Beispiel sein, was es heißt, ein Chef zu sein. Ein Chef heißt nicht nur, Weisungen zu geben, sondern den Mitarbeitern zu helfen, wenn es eng wird. Nicht immer zu schreien und zu denken, man hat nur Recht, ihnen zuzuhören, auf sie zuzugehen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aus diesem Grunde, lieber Willi, danke für die Zeit, die ich mit dir verbringen durfte, und danke für deine Unterstützung und Förderung der Plastination. Vielen Dank.